Das liegt an der geologischen Besonderheit der hohen Tauern. Dieses Tauernfenster, wie man es geologisch sagt, das uns eine ganze Vielfalt an Mineralien und Erzen geschenkt hat.
Aufgehorcht, der Podcast mitten aus dem Nationalpark Hohe Tauern. Mit faszinierendem Naturwissen, Begegnungen und besonderen Klängen.
Die Geschichte des Bergbaus in den Hohen Tauern und die Besiedlungsgeschichte der heutigen Nationalparkregion hängen eng miteinander zusammen. Christine Brucker begrüßt zu einer aufgehorchten Ausgabe, die sich Ober- und Untertage von der Kupferzeit bis heute mit den Bodenschätzen und ihrer Nutzung beschäftigt. Wir wandern quer durch den Nationalpark Hohe Tauern, vom Pinzgau über den Alpenhauptkamm ins Mölltal und wieder hinauf ins Frosnitztal. Sind in Tirol, Kärnten und Salzburg unterwegs und treffen in Mittersill die Archäologin Waltraud Moser-Schmiedl. Von ihr möchte ich wissen, was hat die Menschen lange vorm Alpinismus und Bergtourismus in die hohen Regionen des Nationalparks gebracht?
Also wir kennen schon sehr früh Beispiele, dass die Menschen in den Hohen Tauern waren. Zum Beispiel der Hirschspiechel im Defreckental, wo eine Jägerstation gefunden wurde, ungefähr 7000 bis 9000 Jahre vor heute. Aber auch am Felbertauern hat man Spuren, Hinweise gefunden, dass zu so einem frühen Zeitpunkt die Menschen über die Berge gegangen sind. Man ist aus Jagdgründen in die Berge gekommen, hat Tiere beobachtet, gejagt, hat saisonale Jägerstationen gemacht, um dort zu lagern. Und man hat aber auch die Vorkommen, die Mineralien der Region genutzt, da man eben zur Werkzeugherstellung ein Bergkristall genutzt hat. Und nicht unweit des Nationalparks im Zillertal hat man sogar ein mittelsteinzeitliches Bergwerk sozusagen für Bergkristall gefunden.
Wenn wir heute über die Bodenschätze im Nationalpark reden, fällt uns der Bergkristall nicht als erstes ein. Warum war der auch dann später zu Römerzeiten so bedeutend?
Da man aus diesem schönen Material Gefäße geschliffen hat und man hat sie aber auch für optische Linsen benutzt. Das wussten eben schon die Römer. Und gerade im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit wurden ganz prunkvolle Gefäße gearbeitet, also wenn man die Schatzkammer im Kunsthistorischen Museum in Wien anschaut, alles, was da nach Glas ausschaut, ist das meiste aus Bergkristall gemacht worden und der muss doch von irgendwo herkommen. Und wir wissen ja, dass die Hohen Tauern gerade eine Region sind mit ganz vielfältigen Mineralien und Erzvorkommen.
Womit wir bei Gold, Silber und Kupfer angelangt wären, der Kupferabbau hat im Pinzgau eine große Rolle gespielt.
Der hat generell eine große Rolle gespielt, da Kupfer in der Bronzezeit, Bronze ist eine Legierung aus Kupfer, 9 Teile dieses Materials, dieser Legierung ausgemacht hat. Und da hat man schon in der Bronzezeit den Nachweis, dass diese Kupfervorkommen abgebaut wurden. Aber es ist ganz schwierig nachzuweisen, wie alt ist jetzt dieser Abbau. Weil bis gesprengt wurde im 17. Jahrhundert, war die Abbaumethode die gleiche mit Schlegel und Eisen. Und ob das jetzt ein Bronzeschlegel ist und ein Bronzehammer oder ein Eisenhammer, das kann man an die Abbauspuren nicht erkennen. Andere Methode war je nach Muttergestein, wie man sagt, das umgebende Gestein war, dass man durch Feuer das Gestein mürbe gemacht hat und dann einen Abbruch hat machen können, ein Abbau, und das kann man dann ein paar tausend Jahre nicht unterscheiden. Erst wenn man richtig Sprengungen hat, dann weiß man, man ist definitiv in der Neuzeit. Also ein mittelalterlicher Abbau lässt sich nicht von einem prähistorischen Abbau unterscheiden.
Und wahrscheinlich ist das Wissen ja auch von Generation zu Generation weitergegeben worden, dass dort etwas zu schürfen ist, dass es dort etwas zu entdecken gibt.
Also man hat es da mit Spezialisten zu tun, die einmal schon wussten, wo sie Kupfer finden. Also eine ganz typische Methode war, dass man Bachläufen gefolgt ist und da geschaut hat, ob man Malachit oder Azurit findet. Das sind dann so grüne und blaue Steine, die ganz markant sind. Und dann hat man geschaut, wo könnten die herkommen? Gibt es einen Felsen, so einen Ausbiss, wo man das sieht? Man hat auch Bewuchsmerkmale gekannt, bestimmte Pflanzen, die darauf hinweisen, dass der Boden darunter metallhaltig ist. Und zum Beispiel die Silene vulgaris, wir haben immer Klatschblume dazu gesagt, die wäre so ein Metallanzeiger und das hat man gekannt.
Wie können wir uns den Kupferbergbau vorstellen? Wie wird das Element aus dem Gestein gelöst?
Man hat einen Brocken Stein vor sich. Man weiß vielleicht, da ist Kupfer drinnen, aber das muss ich dann in einen vielfältigen Prozess erst aus dem Gestein bringen. Man hat sortiert, man hat das zerkleinert, teilweise richtig sandfein zerrieben und die Metallanteile wie beim Goldwaschen ausgewaschen. Also das nennt man die Aufbereitung. Das ist oft mehrfach passiert und erst dann hat man das in einen Ofen verhütten können. Man hat da Holzkohle gebraucht, hohe Temperaturen, weil eben bei diesen Gesteinsflankerl, sage ich mal, was da noch waren, auch andere Metalle wie Eisen angehaftet haben, die einen höheren Schmelzpunkt zum Teil hatten und das musste ausgeschmolzen werden. Die mussten sich verbinden zur Schlacke, damit man zum Kupfer kommt. Also da war ein wirkliches Know-how vonnöten. Und es gibt immer wieder Versuche heute, Kupfer auszuschmelzen. Man schafft immer so eine kleine Menge in einen kleinen Ofen zu machen. Aber wie das früher richtig industriell mit prähistorischen Mitteln gemacht wurde, weiß der heutige Mensch nicht mehr.
Wer hat im Bergbau gearbeitet? War das eine ausschließlich männliche Domäne?
Also gerade bei der Aufbereitung, beim Sortieren, beim Zerkleinern waren Frauen dabei bei der Arbeit und auch Kinderarbeit war ein großes Thema, weil wenn ich kleine, zierliche Personen habe, muss ich mit Schlägel und Eisen weniger rausschaffen, wie wenn jetzt da große Bergarbeiter wären. Und es gibt Hinweise, in Bramberg, in den Matrikeln, eine Johanna, glaube ich, Knappin. Und ihr Name Knappin lässt sie jetzt nicht auf einen Hof oder als Namen von ihrem Mann zurückführen. Also da wird stark angenommen, dass es sich dabei um eine Knappin handelt.
Unter welchen Bedingungen haben die Knappen im Bergbau gearbeitet? Wie gut oder schlecht sind sie bezahlt worden?
Bei uns war die Erbregel so, dass immer nur der älteste Sohn den Bauernhof geerbt hat und die anderen haben dann schauen müssen. Und da war natürlich der Bergbau eine gute Möglichkeit, selbst Geld zu erwirtschaften. Es gibt Beispiele, wo sie dann eben auch Bauern mit einem Kredit vom Bergwerk ein kleines Bauernlehen erwerben konnten. Da hat es eine Bruderschaft gegeben, sozusagen die erste Sozialversicherung, was wir kennen. Da hat es eine Art Arbeitgeberbeitrag und einen Arbeitnehmerbeitrag gegeben. Bei Unfällen hat es Geld für Pensionen gegeben, man hat sich ein Darlehen nehmen können und so weiter. Und das ist natürlich im 16. Jahrhundert wirtschaftlich von Bedeutung. Und der Bergbau, das war immer ein eigener Stand. Man hat Geld verdient und ist nicht nur in Naturalien ausbezahlt worden. Natürlich, es hat sehr viele gegeben, die mehr recht, mehr schlecht gelebt haben. Aber es hat im Bergbau durch verschiedene Berufe auch Aufstiegsmöglichkeiten gegeben. Und das sind schon Dinge, die den Beruf attraktiv gemacht haben.
Ökonomisch von Bedeutung war der Bergbau auch für die Herrschenden. So stellten die Mineralienvorkommen und das Salz die Haupteinnahmequelle des Fürsterzbischofs von Salzburg dar und das Gold aus dem Rauriser und Gasteinertal. Auch auf der anderen Seite des Großglockners, im Mölltal und seinen Seitentälern, gab es interessante Goldvorkommen. Manuel Vielgut hat über Goldbergbau und Goldgewinnung in dieser Region seine Dissertation geschrieben. Ab wann haben die Menschen dort nach Gold gesucht?
Vermutlich haben die Menschen schon in der Steinzeit damit begonnen, nach Gold zu suchen. Das war immer irgendetwas Besonderes, weil es halt ein Material ist, das nicht verwittert. Da haben wir nur keine Nachweise. Also es gibt ein paar indirekte Nachweise, wo man Steinbälle gefunden hat irgendwo in den Bergen. Aber da wissen wir nicht, ob sie jetzt wirklich Gold gesucht haben. Es ist naheliegend. Die ersten näheren Hinweise sind dann aus der Keltenzeit, wo es halt Goldschmuckstücke gibt. Zum Beispiel in Salzburg hat es da einen Fund gegeben von so einem Goldtorquesteil von den Kelten. Da nimmt man an, dass das Material dafür aus der näheren Umgebung stammen wird. Dann später haben eben die Kelten und die Römer abgebaut. Da gibt es eben schriftliche Nachrichten aus der Römerzeit.
Wie bedeutend mag der Goldbergbau im Römischen Reich gewesen sein?
Die Römer haben sehr viel Gold abgebaut. Also in allen Provinzen, wo es halt Gold gegeben hat, haben sie auch große Bergwerke eingerichtet oder Goldgewinnungsanlagen eingerichtet. Teilweise waren das Seifengoldgewinnungsanlagen. Da waren sie sehr fortschrittlich und sie haben natürlich viel Gold gebraucht für ihre Münzprägung, für ihre Kunstgegenstände und so weiter. Das heißt, für die Römer war das schon was Wichtiges. Und auch bei uns, da haben sie teilweise schon Gold gewonnen. Da gibt es ein paar archäologische Nachweise.
Wie sind die Menschen überhaupt drauf gekommen, dass es in den Bergen Gold geben könnte?
Das ist schwer zu sagen. Also es hat sicher damals schon Prospektoren gegeben, die gezielt nach Erzlagerstätten gesucht haben. Und auf der anderen Seite wird man natürlich auch in den Flüssen und in den Bächen Goldnuggets gefunden haben oder kleine Goldflinserlen und so weiter gefunden haben. Und dann ist man halt einfach flussaufwärts weitergegangen, bis man die Quelle gefunden hat vom Gold.
Da gibt es ja eine Unterscheidung zwischen Freigold und Seifengold. Was ist der Unterschied?
Freigold ist im Prinzip ein Goldvorkommen, das noch im Gestein drinnen ist, aber wirklich als Gold erkennbar ist. Oder auch in so feinen Verteilungen drin, dass es quasi als Golderz drinnen ist. Dann sind es halt so ganz feine Teile, die man erst gewinnen muss. Und Seifengold ist quasi schon aus dem Gestein herausgewittertes Gold, das sich dann irgendwo ablagert in Flüssen oder bei Bächen, wo es das leichtere Material weitergetragen hat. Und das schwere Gold setzt sich ab und bildet dann sogenannte Goldseifen, die dann gewaschen werden können.
Und was genau sind dann die Nuggets?
Nuggets sind einfach größere Klumpen, die sich dann eben in den Seifengoldlagerstätten finden können. Bei uns ist es allerdings so, es gibt schon Nuggets, aber die meisten Goldflinserlen, die man findet, sind ganz klein.
Sind die Edelmetalle im Tageabbau oder unter Tage gewonnen worden?
Also im Mittelalter war das meiste Untertageabbau. Es gibt ein paar Ausnahmen, so wie die Bad Sieselbauer in der Zirknitz. Da ist das Erz wirklich an der Oberfläche angestanden und da hat man es im Tagbau abbauen können. Aber die meisten Bergbauer gehen wirklich in die Tiefe rein, also mit Stollen und Schächten, je nachdem, wie halt die Erzlager im Berg verteilt waren. Und das war eben das große Problem. Man hat da relativ einen Aufwand betreiben müssen, damit man überhaupt zu diesen begehrten Materialien kommt.
Die Abbaugebiete des Goldes lagen im Vergleich zum Kupfer sehr hoch, auf 2000 bis 3000 Meter Seehöhe. Wo und wie haben die Bergleute dort gelebt?
Die Knappen waren meistens aus der näheren Umgebung und haben dann meistens in den Talorten gewohnt, sind halt dann unter der Woche am Berg oben gewesen, direkt in der Nähe von den Stollen, in so bergknappen Unterkünften, haben dort nachher gearbeitet und am Wochenende sind sie wieder ins Tal runtergegangen, haben die Messe besucht und am Sonntag am Abend oder am Montag in der Früh sind sie halt wieder rauf.
Wer hat sie versorgt?
Die Bergbaugewerken haben natürlich auch die Nahrungsmittel zur Verfügung stellen müssen für die Leute am Berg. Das war dann auch teilweise, wenn es halt Missernten gegeben hat und die Preise nach oben gegangen sind, hat das unter Umständen auch einmal den Ruin für einen Gewerken bedeuten können, weil er sich einfach die Versorgung nicht mehr leisten hat können.
Also der Bergbau hat sich zwischen 2.000 und 3.000 Metern Seehöhe abgespielt. Wie ist das Material dann ins Tal gekommen?
Das war meistens so, dass man das im Sommer sozusagen abgebaut hat, dann am Berg oben Erzlager eingerichtet hat und dann hat man es im Winter mittels Sackzug ins Tal gebracht. Also da hat man so eigene Bahnen sozusagen angelegt und dann das Erz in Säcke verfüllt, die zusammengebunden und dann ist man dort relativ riskant aus meiner Sicht damit ins Tal runtergefahren, bis man halt irgendwo hinkommen ist, wo man es dann mit einem Wagen oder so weiter transportieren hat können.
Wie bekommt man nun das reine Gold aus dem Gestein heraus, wenn man nicht das Glück hat, ein großes Nugget im Bach zu finden?
Im Bergbau gewonnenes Gold, das ist halt noch mit dem Taubengestein rundherum verbunden oder teilweise auch in gewissen Erzen gebunden. Da muss man dann halt verschiedene Aufbereitungsarbeiten leisten. Das war zunächst einmal das mechanische Zerkleinern, das Bochen meistens, also das hat man mit Wasserkraft gemacht, dann hat man das ganz fein verteilt, in Erzmühlen aufgemahlen, das kann man sich vorstellen wie eine Getreidemühle für Gestein halt, und dann hat man es eben entweder auch gewaschen, weil es dann so fein verteilt war, also so wie Seifengold dann gewonnen, oder man hat es eben zum Beispiel amalgamiert, also mit Quecksilber gebunden und das dann weiterverarbeitet und daraus dann das Gold gewonnen.
Wie war das geregelt? Wer durfte eigentlich schürfen?
Das waren viele unterschiedliche Gewerken, also diejenigen, die das Recht gehabt haben, Gold abzubauen. Ursprünglich ist das ja beim König gelegen und der hat das dann teilweise weiterverpachtet und so ist das dann halt immer auf andere Leute aufgeteilt worden. Und da hat es dann verschiedene Gewerken gegeben, teilweise ganz kleine, teilweise waren es größere Unternehmungen, so wie die Gewerken Putz oder die Jena, die dann eben eigentlich in der Neuzeit dann größere Unternehmungen aufgebaut haben oder die Fugger sind noch relativ bekannt. Die haben ein riesen Bergbauunternehmen gehabt in halb Europa mehr oder weniger und haben alles Mögliche abgebaut, also Blei, Gold, Kupfer.
Wo kam denn das Wissen her?
Also die wirklichen Bergbauexperten, die waren sicher sehr mobil. Also wir haben da verschiedene Gewerke, die wirklich von weiter weg herkommen. Zum Beispiel die Fugger aus Augsburg, die dann bei uns da unter anderem Unternehmungen gehabt haben. Das waren halt die wirklich großen Bergbautreibenden. Und dann hat es natürlich auch das lokale Wissen gegeben, also wie man Gold wascht oder sowas, das war teilweise der einfachen bäuerlichen Bevölkerung bekannt. Und die haben das teilweise als bäuerlichen Nebenerwerb im Winter gemacht, wenn halt am Feld nicht so viel zu tun war, haben sie teilweise die Flüsse und Bäche halt nach Gold abgesucht und Gold gewaschen, einfach um eine Zusatzeinnahmequelle zu haben.
Auch wenn der Goldabbau schon einige Jahrhunderte zurückliegt, gibt es denn heute noch Zeugen oder Spuren dieser Epoche in der Landschaft?
Da gibt es zum Beispiel in der Zirknitz noch den sogenannten Zahlstein. Das ist ein großer Fels, der dort liegt. Und das war halt in der Umgebung befindlichen Bergwerke der Punkt, wo die Knappen ihren Lohn dann bekommen haben. Deswegen heißt es heute noch Zahltisch. Es gibt noch viele Bergbauhalden, also wo man das Taubematerial hingeschüttet hat sozusagen. Wenn man weiß, wo, kann man teilweise noch die Stollen finden. Auch in der Zirknitz gibt es zum Beispiel einen Schaustollen, wo man zumindest die ersten paar Meter wieder aufgebaut hat, dass man halt hineinschauen kann und reingehen kann. Sowas kann man finden. Bergbauunterkünfte, also wo man noch die Reste von den Häusern findet, die Fundamente. Man kann teilweise sogenannte Scheitsteine finden. Das sind die Steine, wo man obertags dann das Material zerklopft hat und das taube Material vom hältigen Material getrennt hat. Erzmühlen kann man teilweise noch finden. Also es gibt noch relativ viel, was in der Landschaft verborgen liegt und was man halt da und dort vielleicht einmal finden kann.
Wann hat sich der Goldbergbau dann nicht mehr gelohnt? Weil heute wird es ja nur noch für touristische Zwecke sozusagen genutzt.
Beginn der 1580er Jahre war bei uns da der Höhepunkt, den man nachweisen hat können, anhand der vorhandenen Quellen, die es eben noch gibt. Und dann hat relativ bald eigentlich ein Niedergang stattgefunden, von dem sich der Goldbergbau oder der Edelmetallbergbau eigentlich, kann man sagen, Gold und Silber, dann nie mehr so richtig erholt hat. Es hat zwar dann immer wieder Versuche gegeben, die dann über ein paar Jahre oder vielleicht einmal ein paar Jahrzehnte funktioniert haben, aber es hat nie mehr diese Mengen gegeben wie in den 1580er Jahren. Das Problem war, dass die Gruben immer tiefer geworden sind, weil das oberflächennahe Material hat man halt abgebaut gehabt. Und je weiter runter es gegangen ist, desto mehr Probleme hat das dann bedeutet mit der Wetterführung, mit dem Wasser, dass die Gruben nicht das abgesoffen sind, wie man so schön sagt. Das hat dann den Abbau immer mehr verteuert und dann ist halt das Gold aus Übersee teilweise gekommen, also nach der Entdeckung von Amerika. Und da war das dann einfach irgendwann nicht mehr rentabel. Seitdem gibt es halt nur mehr hobbymäßig.
Wo kann man noch Gold finden, waschen?
Finden kann man es wahrscheinlich noch so ziemlich in jedem Bach, aber es ist halt nicht erlaubt, einfach so rauszugehen und Gold zu waschen. Es gibt zum Beispiel in der Fleiß die offizielle Goldwaschstelle im Nationalpark. Da kann man dann hingehen und gegen eine kleine Gebühr im Bach dann eben waschen und auch das, was man findet, mitnehmen.
Wir wechseln wieder die Region. Im Osttiroler Frosnitztal gibt es reiche Eisenerzvorkommen. Der Archäologe Harald Stadler forscht hier im Rahmen des Interreg-Projektes Klang 2. Seit wann ist hier Bergbau betrieben worden?
Es gibt Schmelzplätze, zum Beispiel in Matrei selbst. Und also was jetzt gerade für das Frosnitztal interessant ist, nicht einen Beilfund, nicht und so einen Typ, der also immer wieder mit im Zusammenhang mit Bergbau gesehen wird. Das Beil ist aus der Zeit also um 1300 vor Christus. Und das ist eben also wirklich ein Hinweis, nicht, dass erstens das Tal begangen wurde und zweitens eben nicht, also weil eben die Vergleichsbeile alle im Bezug zum Bergbau stehen, nicht, dass Bergbau der Antrieb, die Antriebsfeder war, diese Täler oder dieses Hochtal zu besuchen.
Welche Rohstoffe verstecken sich in den Osttiroler Tälern, im Defregen, im Viergen oder eben im Frosnitztal?
Da ist die Frage, was man unter Rohstoffe alles versteht. Nicht, also auf der einen Seite die Erze, nicht, also es gibt zum Beispiel im Michelbachtal, nicht, also gibt's auch Goldvorkommen, nicht, also die dann bedauerlicherweise mit diesen Unwettern in den 60er Jahren, also sind diese Mundlöcher alle verschwunden. Natürlich dann Eisen auch, nicht, also das jetzt besonders also im Frosnitztal, nicht, aber man muss auch andere Dinge noch sehen, nicht, also Bergkristall, Achat.
Bis heute zeugen die Knappenhäuser oder die Reste der Knappenhäuser im Frosnitztal vom Bergbau im Mittelalter. Wie funktionierte der Abbau in einer Zeit ohne Bagger, ohne LKWs?
Der Vortrieb ist also mit speziellen Werkzeugen, die wir dann auch wieder finden. Deswegen braucht es auch diese Bergschmieden, also im Hochgebirge, nicht, weil diese Werkzeuge jeden Tag immer neu also geschärft werden mussten. Nicht? Und der Vortrieb geht ja sehr langsam vor sich. Nicht? Also das sind oft nur 2-3 Zentimeter. Nicht? Das ist immer wieder erstaunlich, wie tief sie dann im Endeffekt dann vorgedrungen sind.
Eine mühsame Tätigkeit, eine gefährliche Tätigkeit. Dennoch hat im 18. Jahrhundert der Bergbau im Frosnitztal noch einmal einen Aufschwung genommen, weil der Erzgehalt des Gesteins so hoch war. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, das ist das super Spannende für mich. Es wird von einem Eisengehalt von 65% gesprochen. Das ist also irrsinnig hoch. Das Problem war immer dann der Transport, nicht? Also dieses Tal ist also 8 Kilometer lang, also sehr, sehr wild. Man kann wirklich vom wilden Tal also sprechen. Das größte Problem war immer, das Erz herauszubringen. Und auch im 20. Jahrhundert hat man sich gedacht, okay, das wäre eine Möglichkeit, nicht? Aber nachdem es eben andere, billigere Möglichkeiten gibt, nicht? Also hat man davon Abstand genommen.
Egal ob Kupfer, Eisen oder Gold. Holz war immer ein wichtiges Material im Bergbau und der Wald wurde vielerorts rücksichtslos gerodet. Daher gab es in allen Regionen strenge Waldordnungen und der Holzbezug wurde von einem Holzmeister geregelt, was teilweise zu heftigen Konflikten führte, weiß Waltraud Moser-Schmiedl.
Also die Entwaldung durch den Bergbau war ein massives Problem. Man wollte eben den Wald schützen, weil der Bergbau so viel Wald verschlungen hat. Man musste nicht nur die Abbaue ausbölzen, also mit Holz verstärken, damit kein Felsen runterkommt, sondern vor allem die Aufbereitung, dieses Holzkohlemachen hat Holz verschlungen. Diese Waldordnung hat sehr die Gasteinergewerken verärgert als Einmischung und die war mit ein Auslöser auch für den Bauernkrieg.
Heute gibt es kaum mehr Bergbau in den Hohen Tauern. Die Smaragdvorkommen im Habachtal werden hauptsächlich touristisch genutzt. Einzig das Wolframwerk in Mittersill, direkt an der Felbertauernstraße gelegen, hat weit über Österreich hinaus Bedeutung.
Eigentlich wird Scheelit abgebaut. Wolfram, dieses Metall, hat man früher von den Glühfäden, von den Glühbirnen gekannt. Das ist aber ganz ein dichtes, schweres, hitzebeständiges Metall, das vor allem für Spezialwerkzeuge und in der Raumfahrttechnik jetzt in Verwendung steht. Und das Besondere ist, dass man hier es noch schafft, so eine hohe Qualität zu erzeugen. Das ist ein Pulver, das erzeugt wird, so hoch zu konzentrieren, dass man sie eben auch noch durch die Konkurrenz, die jetzt vor allem in China sitzt, durchsetzen kann.
Interessant ist auch, dass es immer wieder Versuche gegeben hat, den Bergbau wiederzubeleben. Anfang des 20. Jahrhunderts und während des Ersten Weltkriegs ist das sehr ernsthaft diskutiert worden. Warum ist es nicht dazu gekommen?
Ja, es wird immer davon abhängen, wie reich die Lagerstätten sind, wie viel Aufwand es benötigt, ob die Kosten den Nutzen da aufbringen. Und das war oft das Problem. Also es sind oft sehr kleinteilige Vorkommen, dann teilweise im Hochgebirge, dann natürlich auch die Wirren des Ersten Weltkriegs, die eben auch da so Ambitionen unterbrochen haben, dann auch nach dem Krieg, Weltwirtschaftskrise und so weiter, dass einfach auch das Geld für solche Aktionen nicht vorhanden war.
Aber vielleicht ist es auch gut, dass diese Fantasien nicht umgesetzt wurden.
Also Bergbau ist immer mit Umweltverschmutzung verknüpft, weil eben Holzkohleherstellung, Abholzung von Wäldern, Luftverschmutzung, also es gibt Prozessakten wieder aus der frühen Neuzeit, wo sie eben auch Bauern beschweren, dass auf den Almen nichts mehr wächst, dass die Tiere verenden. Man darf da auch vor prähistorischen Zeiten kein romantisches Bild zeigen. Also die Menschen waren mit Luftverschmutzung, mit Umweltverschmutzung konfrontiert. Und es ist doch schön, dass wir jetzt diesen Nationalpark haben, der das bewahrt, was wir noch da haben.
Wer sich auf die Spuren der Knappen machen will, kann dies auf dem Smaragdweg im Habachtal, auf dem Tauerngoldweg im Großen Zirknitztal oder im Frosnitztal bei den Knappenhäusern tun. Ich werde im nächsten Sommer Gold waschen, im Fleißtal, vielleicht finde ich ja einen Nugget. Mit diesen Tipps verabschiedet sich Christine Brucker, sagt Danke fürs Zuhören und auf bald bei der nächsten Ausgabe des Nationalpark-Podcasts.
Da Das war Aufgehorcht, ein Stück Natur für deine Ohren. Mehr davon? Entdecke alle Folgen auf ruhetauern.at und auf Spotify. Oder noch besser, vorbeikommen und den Nationalpark Hohe Tauern live erleben.